Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wieder kommen wird. Amen. Liebe Geschwister, also für uns Prediger gibt es ja ständig ganz unterschiedliche Bibeltexte, die wir dann auch ganz unterschiedlich handeln müssen. Das sind zum einen die vielen Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament, und Geschichten hören ja alle Menschen gern. Und auch für mich selbst sind biblische Erzählungen die schönste Vorlage, die schönste Vorgabe für eine Predigt. Die regen nämlich meine Fantasie an und rufen in mir viele bunte Bilder hervor. Schwieriger sind dagegen abstrakte, theologische Texte, wie beispielsweise der Römerbrief. Und da muss man tierisch darauf achten, dass die oft komplizierten Gedanken eines Apostels Paulus für die Hörergemeinde verständlich werden. Ja, und dann sind da auch noch Bibeltexte wie der heutige aus dem Kolosserbrief. Sie haben ihn ja auf dem Zettel stehen. Keine Erzählung, keine hohe Theologie, sondern ganz einfach eine Liste von Handlungsanweisungen für den Alltag. Diese Art von Texte und auch jener Abschnitt aus dem Kolosserbrief, denke ich, sind so klar und so allgemein verständlich formuliert, dass man als Prediger versucht ist zu sagen, so, jetzt haben wir diese Sätze gelesen bzw. gehört. Noch Fragen? Nein, hätte mich auch gewundert. Jetzt gehen wir alle schön nach Hause und setzen die gesagten Dinge in unserem Leben um. Oder genauer gesagt im Zusammenleben unserer Gemeinde. Für mich als Prediger wäre das eine sehr einfache und sehr billige Lösung und würde mir einige Stunden Arbeit am Computer ersparen. Aber keine Sorge, so einfach will ich es mir heute nicht machen. Natürlich gibt es jetzt eine Predigt, dafür werde ich auch bezahlt. Und diese Predigt wird sich um die beiden Pole drehen, die wir in unserem Kolosserabschnitt finden. Da ist zuallererst von unserem gemeinsamen Leben als Christen die Rede, in einer konkreten Gemeinde, für uns also hier in der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Gemeinde. Wenn meine Frau Sabine ihres Zeichens Lehrerin von Schule bzw. einer konkreten Schulklasse spricht, verwendet sie manchmal das Wort Zwangsgemeinschaft. Nein, das ist kein schönes Wort, Zwangsgemeinschaft. Aber es ist ein sehr wahres Wort. Schulklassen, Familien, Betriebe und letztlich auch die Kirche Jesu Christi sind Gemeinschaften, das Zwang lassen wir jetzt einmal weg, sind Gemeinschaften, in die wir gestellt sind, ob ohne dass wir uns unsere Mitgenossen dabei aussuchen könnten. Wer mein Freund ist und mit wem ich meinen Sommerurlaub verbringe, das kann ich selbst entscheiden. Wer aber hier in Paul-Gerhardt mein Bruder oder meine Schwester ist, das muss ich einfach hinnehmen. Love it or leave it, könnte man jetzt etwas flapsig sagen. Aber was heißt leave it? Als Christen wissen wir, dass es ohne Gemeinde nun mal nicht geht. Und dass deshalb Jesus Christus auch die Kirche gewollt hat. Ja, es gibt da dieses Wort von einem französischen Theologen, ich finde es so gut, aber das, ja, der hat einmal gesagt, Jesus Christus verkündete das Reich Gottes. Was aber kam, war die Kirche. Nein, so ist es nicht. Natürlich hat Jesus das Reich Gottes verkündet, aber er wusste, das geht nur mit einer Kirche. Kirche muss sein, alternativlos, wie das Neudeutsch heißt. Ja, es geht also nicht ohne Kirche. Kirche, Kolosserbrief hat da eine schöne Liste von Bezeichnungen für diese Gemeinschaft. Die Auserwählten Gottes, die Heiligen, die Geliebten. Kirche muss sein. Aber natürlich kann ich mir eine andere Gemeinde suchen. Und möglicherweise ist das auch dann eine Gemeinde, deren Leute mir persönlich mehr liegen. Aber auch dort, in dieser neuen Gemeinde, werde ich wieder unter Garantie auf Typen treffen, die mich, mal nett ausgedrückt, geistlich und menschlich herausfordern. Ja. Und möglicherweise hat dieses Déjà-vu-Erlebnis in der neuen Gemeinde dann auch damit zu tun, dass eigentlich ich selbst das Problem bin. Gar nicht die anderen, ich selbst. Also ich als Pfarrer werde immer misstrauisch, wenn irgendein Neuling, Newcomer, mir erzählt, wie grässlich es für ihn war in dieser und jener Gemeinde, wo er vorher war und dass der Pfarrer oder Pastor dort völlig unmöglich war und überhaupt die Leute unter aller Kanone, patati patata. Und wenn ich als Pfarrer sowas höre, gehe ich eigentlich davon aus, dass besagte Person auch bald über uns hier so herziehen wird. Noch einmal, weder der Rückzug aus der Gemeinde und Kirche ist der Weg, noch das sogenannte Church Hopping. Alle halb Jahr eine neue Kirche. Nein. Der einzig wahre und realistische Weg ist der, den der Apostel hier aufzählt. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Toleranz, gegenseitige Vergebung. Packt all diese wohlklingenden, wohltuenden Dinge in einen schönen Geschenkkarton und dann kommt noch ein Schnürl drumherum, ein nettes Bändchen, wie man es macht bei Geschenkkartons. Und das ist der Band, das Band der Liebe, von dem ja auch der Apostel schreibt. Das Band der Liebe um all die Dinge, die hier genannt sind. So, das war der erste Teil. Der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Die Gemeinde von Jesus Christus ist natürlich viel mehr als eine x-beliebige Menschenansammlung, Gruppe, die ihre Tage zubringt nach dem alten Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nein. Kirche ist mehr. Weil Jesus Christus, der Herr und das Haupt dieser Kirche ist, soll das Wort Christi reichlich in dieser Gemeinschaft wohnen. einer evangelischen Gemeinde sowas zu sagen, kommt einem erstmal ziemlich überflüssig vor. Also das versteht sich doch selbst, dass wir Protestanten fleißig in der Bibel lesen, im Unterschied zu den Katholiken und den Orthodoxen, das ist ja noch viel schlimmer. Nein, uns Evangelischen muss man doch sowas nicht sagen. Darauf möchte ich eigentlich nur eines sagen. Wenn's doch so wäre. Die Realität in unseren landeskirchlichen Gemeinden ist doch vielfach, häufig, meistens eine andere. Aber, letztlich geht es ja gar nicht darum, wie oft wir tatsächlich unsere Bibel aufklappen und darin lesen oder daraus vorlesen. Es geht nicht darum, wie gut wir uns bei einem Bibelquiz in RTL oder so schlagen würden. Es geht vielmehr um die Frage, inwieweit unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unser Handeln von diesem Wort Gottes geprägt ist. Oder überspitzt ausgedrückt, besitzen wir wirklich eine biblische Mentalität? Biblische Mentalität. Also, ich bin bestimmt kein Fundamentalist. Und ich möchte niemanden irgendwelche Bibelverse um die Ohren hauen und ihn damit verletzen. Geschieht ja durchaus. Der Buchstabe tötet, aber der Geist Gottes macht lebendig, so schreibt Paulus einmal im 2. Korintherbrief. Biblische Mentalität. Das ist mehr als bloßes Bibelwissen. Das ist auch keine starre Gesetzlichkeit, sondern das ist das geschriebene Wort, das durch den Geist Gottes zu lebendigem Wort wird. Hier mal ein etwas unheiliges Bild dazu, aber vielleicht ist es dann verständlicher. Ein Brühwürfel, Maggi, Schleichwerbung. Ein Brühwürfel von Maggi, wenn ich den mir einfach in den Mund stecke und drauf rumkaue, Elisabeth verzieht schon das Gesicht, ist grässlich. Ist so auch nicht gedacht, aber wenn ich es denn so machen würde, wäre das ganz furchtbar. Wenn dieser Brühwürfel aber mit kochendem Wasser aufbereitet wird, dann entfaltet er den gewünschten Geschmack. Auch das Wort Gottes muss durch das Wasser des Geistes aufbereitet werden. Zum Nachdenken. Das nächste Mal, wenn ihr in der Küche steht. Wort Gottes allein, nein, durch den Geist wird es zu einer schmackhaften Suppe, einem schmackhaften Gericht. Noch einmal, und das ist die entscheidende Frage jetzt in diesem zweiten Teil der Predigt. Wohnt das Wort Gottes wirklich so reichlich unter uns, dass es unsere ganze Mentalität, unsere ganze Lebenseinstellung prägt? Und das heißt, unsere Sicht auf uns selbst, auf die anderen Menschen, auf die Welt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir daran arbeiten. Biblische Mentalität. Schön finde ich übrigens auch, dass in unserem heutigen Kolosser-Text unsere Lobpreisgruppe vorkommt. Ganz fantastisch. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Nicht nur äußerlich, in euren Herzen. Gerade in den letzten Monaten habe ich immer wieder darüber nachgedacht, philosophiert, was eigentlich das Wesen von Anbetung ist. Und ich meine das jetzt ganz allgemein, nicht nur die Anbetung Gottes, sondern jegliche Art von Anbetung. Ja, es werden ja auch Ideen, Ideologien, Menschen und so weiter oder Objekte angebetet. Antwort: Bei Anbetung, was immer das Objekt oder das Ziel der Anbetung sein mag, bei Anbetung geht es immer darum, von sich selbst abzurücken und auf etwas Höheres, auf etwas Mächtigeres, auf etwas Besseres zu schauen. Das ist das Wesen von Anbetung, ganz allgemein gesprochen. Und wenn das geschieht, dann ist das schon mal etwas Bemerkenswertes. Warum? Weil nämlich wir Menschen chronisch egozentrisch sind. Ausnahmslos. Chronisch egozentrisch. Wir schauen, wir erheben nicht unsere Häupter, nein, wir schauen runter, auch aufs Handy, aber vor allem auf unseren Bauchnabel, um den dreht sich bekanntlich das gesamte Universum, mein Bauchnabel. So sind wir Menschen. Ja. Schafft dann auch mit der Zeit so einen gewissen steifen Nacken und die entsprechenden Beschwerden. Nabelschau. Auch was zum Nachdenken. Wer anbetet, der erhebt sein Haupt. Klar. Es ist immer noch die Frage, wer wird denn jetzt angebetet? Und jetzt ist es das Schöne, dass wir Auserwählten, wir Heiligen, wir Geliebten nicht nur die grundsätzliche Notwendigkeit von Anbetung verstanden haben, ganz klar, sondern wir richten unsere Anbetung auch an die einzig wahre und legitime Adresse. Anbeten kann jeder, aber den Richtigen anbeten, das tun leider nicht alle. Anbetung des ewigen Gottes im Namen seines einzigen Sohnes und durch seinen Geist. Ja, Lobpreis, Anbetung, auch die gehören zu einer original biblischen Mentalität. Dahin wollen wir kommen. Lobpreis, Anbetung, mehr als der Zuckerguss auf all unseren Worten und Werken. Gehen wir einfach in die neue Woche mit diesem Gedanken, biblische Mentalität. Ein Wort zum Wiederkäuen und Bearbeiten. Reicht vollkommen. Und am nächsten Sonntag gibt es ein neues. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.